Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Buchbesprechung hier im Fantastikon-Podcast. Mein Name ist Michael Percampus und heute habe ich, wie gesagt, ein Buch für euch. Und zwar Mord im Gewächshaus von Elizabeth C. Bunce. Das ist der erste Teil der Myrtle Hardcastle-Reihe. Und ich weiß wirklich nicht, wann es erschienen ist, aber ich denke entweder, wenn es 21 den Edgar gewonnen hat von den Mystery Writers of America, dann wird es 1920, dann wird es 2020 erschienen sein, ne? So um die. Also das war das erste Buch in der Reihe, einer ganzen Reihe. Ich habe jetzt mittlerweile alle vier Bücher vorliegen und ich würde auch gern alle vier Bücher hier besprechen. Und natürlich wage ich mich bestimmt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass ich eher nicht zum typischen Zielpublikum für ein Kinder- oder zumindest Jugendbuch gehöre, in dem ein 12-jähriges Mädchen als Ermittlerin fungiert. Wenn man allerdings dann bedenkt, dass ich jeder guten Geschichte hinterherjage, die es verdient, gelesen zu werden, ein Faible für den englischen Kriminalroman habe, für das Englische überhaupt, also für die englische Ästhetik, und mich am liebsten im Zeitalter der viktorianischen Gaslaternen herumtreibe, dann wird vermutlich klar, warum ich mich auch für die Ermittlungsarbeit der Myrtle Hardcastle interessieren könnte. Einer brillanten jungen Dame aus gutem Hause, ins Leben gerufen von der amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth C. Bunce. Und natürlich ist Myrtle nicht die erste jugendliche Detektivin. Das war New York Nell, die in den 1880er Jahren ihre Fälle als Junge verkleidet löste. Das musste man damals noch, wenn man die Zeit bedenkt. Es folgte Nancy Drew, die in den 30ern von Edward Stratemeyer erschaffen wurde und 1948 kam dann Trixie Belden hinzu. Und nicht vergessen werden darf Enola Holmes, die jüngere Schwester von Sherlock Holmes, die seit 2006 von sich reden macht. Und diese Reihe ist auch beim Verlag Knesebeck erhältlich, von dem ich jetzt hier auch das Rezensionsexemplar Mord im Gewächshaus, also dem ersten Myrtle Hardcastle Mystery Crime Jugendbuch vorliegen habe. Und es gibt noch zahlreiche andere sogenannte Mädchendetektive, wobei mir das Wort wirklich nicht gefällt. Das sind hier Detektivinnen mit einer feinen Spürnase und einer erfrischenden Intelligenz. Und das Alter spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Die Myrtle gehört tatsächlich, ist sie immer die klügste Person im Raum und ihre waghalsigen Heldentaten haben es vielen Mädchen ermöglicht, Identitäten zu erforschen, die im wirklichen Leben kaum erreichbar sind, auch in der heutigen Zeit nicht. Und das ist das Thema Jugendbuch. Also Jugendbuch ist ja sowieso gar kein Genre. Also wir sprechen hier de facto von einem Cozy Crime, von einem gemütlichen Krimi. Und natürlich ist das Zielpublikum sind jüngere Leute. Aber wenn ich mich umschaue, zum Beispiel im Gebiet der sogenannten Erwachsenenliteratur und gerade im Cozy Crime, es gibt hervorragende Serien, das will ich nicht bestreiten, aber dann tut man vielen Jugendbüchern vielleicht Unrecht, wenn man sie einfach nur als Genre Jugendbuch deklariert. Denn im Sektor der Literatur hat sich seit den Klassikern wie Krabat oder der Räuber Hotzenplotz oder Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter einiges getan. Man kann schon sagen, das ist eine riesige Sparte geworden. Und im Endeffekt hat es alles angefangen mit Harry Potter, dass sozusagen die Tiefe, die Atmosphäre und auch eine intelligente Sprache vorhanden war, die es vorher nicht so gab. Ich liebe zum Beispiel Pippi Langstrumpf, die alten Pippi Langstrumpf Filme aus den 70ern, ich bin damit aufgewachsen. Aber die Bücher sind schon sehr kindgerecht geschrieben, sage ich jetzt mal. Und seit Harry Potter hat sich das ein bisschen geändert. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel auch hier die Myrtle Hardcastle oder eben Enola Holmes, alle Jugendbücher, die es heute gibt in diesem Sektor, die haben eine fulminante Sprache. Und gerade bei Myrtle Hardcastle hat mich das fasziniert, wie komplex das eigentlich ist. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich mit im jungen Alter von 10 oder 12 vollumfänglich verstanden hätte, worum es da ging. Vielleicht ist die Jugend heute da einfach ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, ein gutes Jugendbuch zeichnet sich immer dadurch aus, dass auch Erwachsene Lust haben, dieses Buch zu lesen. Und das ist auf jeden Fall hier so. Und das ist das Thema Jugendbuch eben, wo man vielleicht noch ein bisschen Feinheiten herausarbeiten sollte. Wie gesagt, ein gutes Jugendbuch zeichnet sich immer dadurch aus, dass auch Erwachsene daran Freude haben, so wie ich. Und jetzt kommen wir mal wieder zur Myrtle Hardcastle zurück, denn auch wenn sie nicht die erste und die einzige Detektivin ist, ist sie definitiv etwas Besonderes. Was gleich der erste Teil der Serie mit dem Titel Mord im Gewächshaus beweist. Und während ich das hier erzähle, hat Elizabeth Bunce bereits den fünften Roman fertiggestellt und ich glaube, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Ein Kritikpunkt vielleicht vorneweg, und das ist irgendwie, das hat eher was Technisches. Denn hier war es unmöglich, die Titel überhaupt auch nur halbwegs beizubehalten, weil Bunce den Namen ihrer Heldin in Wortspiele einbindet, wie zum Beispiel, also im Original, How to Get Away with Myrtle oder Cold-Blooded Myrtle. Und die klassischen deutschen Titel wie Mord im Gewächshaus oder dann der nächste Band Mord im Handgepäck, die sind da zwar die richtige Wahl, aber es ist halt schade, dass das dann in der Übersetzung ein bisschen verloren geht, weil Elizabeth Bunce eben immer für, also in Wirklichkeit heißen die Titel ja How to Get Away with Murder oder Cold-Blooded Murder. Und immer wenn Murder im Titel vorkommt, hat Bunce eben den Namen der Heldin, Myrtle, eingesetzt. Und das ist natürlich ein spezieller Witz, der bei uns ein bisschen verloren geht mit diesem Mord im Gewächshaus. Aber es geht nicht anders, in diesem Fall geht es nicht anders und deswegen ist die Titelei hier ganz klassisch gehalten und auch völlig in Ordnung. Und ja, auch bei den Covern geht ein bisschen was verloren. Die Covers sind in Ordnung, sie sind liebevoll gestaltet. Man hat hier die Silhouette von der Myrtle mit verschiedenen Farben und was weiß ich. Und in diesem Kleidchen, das sie da anhat, ist dann immer irgendwie abgebildet das Thema, um das es hier geht. Im vorliegenden Fall ist es ein Gewächshaus, das so auf ihre Silhouette drauf projiziert ist. Und auch da sind die amerikanischen Originalausgaben viel, viel schöner gestaltet. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr das auf meiner Webseite anschauen. Da sieht man nämlich auch, wie Myrtle ausschaut und das ist liebevoll gezeichnet. Und ich denke halt, dass es rechtliche Gründe hatte, warum man da nicht das Original übernehmen konnte. In manchen Fällen klappt es ja. In manchen Fällen überlegen sich die Verlage, weil das deutsche Publikum halt nun mal ein anderes Publikum ist, ein anderes Lesepublikum, die sind an andere Dinge gewöhnt, auch visuell, und das Ganze anzupassen. Nur in den wenigsten Fällen wird das Original dann übernommen. Hier hätte ich mich gefreut. Und trotzdem hat der Verlag Knesebeck das hervorragend gemacht. Die Bände sind alle sehr, sehr wertig. Und die Serie hat dadurch natürlich einen Wiedererkennungswert, weil bis auf die Farbe und die Themenprojektion in das Kleidchen der Myrtle ist eigentlich alles gleich, sodass man wirklich von einer Serie sprechen kann, wenn man es ins Regal stellt. Und jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Grundsätzlich sind in Kinderbüchern die Erwachsenen nur Beiwerk. Das ist vielleicht die Stellschraube, wo man ein gutes Jugendbuch dann auch erkennt. Und das hat natürlich den Grund, damit die kindliche Hauptfigur die Handlung anführen kann. Im wirklichen Leben ist es ja nicht immer so. Bunce hat diesen Grundsatz auf nette Weise umgedreht und so fühlt sich Myrtle in der Gesellschaft von Erwachsenen viel wohler als in der von Menschen ihres Alters. Das ist so ein kleiner interessanter Kniff irgendwie, die auch schon zeigt, dass die Myrtle in ihrer Intelligenz den gleichaltrigen Mädchen und Jungs völlig überlegen ist. Und das liegt nicht nur daran, dass sie frühreif ist, sondern auch daran, dass sie Probleme mit sozialen Kontakten hat. Auch das ist jetzt wieder ein Thema, das in der heutigen Zeit ja ziemlich präsent ist. Ne? Also, aber es ist nie aufdringlich gemacht. Es ist so inhärent, also es ist der Figur inhärent, aber man hat ja nicht das Gefühl, dass hier irgendwelche Modernismen aufgezwungen werden oder auf alt getrimmt werden. Die Erwachsenen in Myrtles Leben verzeihen ihr diese Absonderlichkeiten oder diese Besonderheiten eher als die jungen Damen, mit denen sie verkehrt oder, wenn es nach ihrem Vater ginge, verkehren sollte. Der würde sich natürlich wünschen, dass sie sich mehr mit Gleichaltrigen rumtreibt als mit der Erwachsenenwelt. Und das ist gut zu lesen, denn andersrum wäre zum Beispiel Sherlock Holmes, also die Urfigur dieser Detektive, ein geselliger Mann gewesen, dann wäre er wohl nie zu dem geworden, was er ist. Es ist ganz gut, jemandem zu sagen, dass es im Grunde klug ist, sich nicht mit der Masse gleichzusetzen. Denn wie wir wissen, ist Intelligenz nicht immer gern gesehen. Und schon gar nicht bei Mädchen im viktorianischen England. Worum geht's jetzt in Mord im Gewächshaus? Wir schreiben das Jahr 1893, als wir Myrtle Hardcastle zum ersten Mal begegnen. Die Erwartungen, die an eine junge Dame aus gutem Hause gestellt werden, die nimmt sie nicht besonders ernst. Schließlich gibt es für sie Wichtigeres zu tun. Sie ist nämlich geradezu besessen von Verbrechen, Kriminalistik und Toxikologie. Interessen also, die angesichts der Tatsache, dass sie die Tochter eines Staatsanwalts und einer inzwischen verstorbenen Medizinstudentin ist, nicht überraschen dürften. Aber zumindest für eine Dame aus gutem Hause unziemlich sind. Myrtles ultimativer Traum ist es, eine Ermittlerin eben wie Sherlock Holmes zu werden. Und tatsächlich wird sie später auch einen Tierstalker-Hut auf ihrem Kopf tragen. Also die Referenzen sind da. Und das haben auch viele gute Krimiserien gemeinsam, dass es immer irgendwo, also die Detektivserien zumindest, immer eine Referenz auf Sherlock Holmes gibt. Irgendwann bekommt sie ein Teleskop geschenkt und sie geht damit ihrer täglichen Routine nach. Und nämlich beobachtet sie mit diesem Teleskop oder observiert viel mehr, als dass sie beobachtet, ihre Nachbarschaft, anstatt den Sternenhimmel zu betrachten. Und aufmerksam wie sie ist oder neugierig, je nachdem, bemerkt sie, dass im Nachbarhaus bei Miss Wodehouse irgendetwas nicht stimmt, weil sich dort nämlich nichts rührt. Und auch die Katze Peony, die ist nirgendwo zu sehen. Myrtle verständigt die Polizei und tatsächlich wird Miss Wodehouse tot in ihrer Badewanne gefunden. Myrtle ergreift sofort die Gelegenheit und erklärt sich zur Chefermittlerin. Oder besser gesagt zur einzigen Ermittlerin, denn abgesehen von ihrer Gouvernante, Miss Ada Judson, ist die einhellige Meinung der Beamten, einschließlich ihres Vaters leider, die, dass die exzentrische Blumenzüchterin von nebenan an einem Herzinfarkt gestorben sei. Und Myrtle, ja, weiß es natürlich besser. Und Miss Judson vertraut auf Myrtles forschenden sechsten Sinn. Denn für die seltenen Lilien, die Miss Wodehouse züchtete, würden viele Menschen alles tun, sogar einen Mord begehen. Die sind nämlich ziemlich wertvoll, diese Lilien. Und als dann noch ein Duo hinterhältiger Erben auf den Plan tritt, ist Myrtle endgültig davon überzeugt, dass es ihre öffentliche Pflicht ist, deren Hintergedanken und mögliche Beteiligung an Miss Wodehouse vorzeitigem Tod gründlich zu untersuchen. Und damit begibt sie sich und ihre Lieben in Gefahr. Also die Spannung ist hier auf jeden Fall da. Jetzt könnte man dem Buch vielleicht vorwerfen, dass es etwas zu lang geraten ist, obwohl das mit 334 Seiten gar nicht der Fall ist. Liest man, abgesehen von Jugendbüchern, andere Cozy Crime Mystery, also sogenannte gemütliche Krimis, im Vergleich, fällt schnell auf, dass Mord im Gewächshaus im Ton und in der Konzeption mit der Erwachsenenliteratur locker mithalten kann. Das habe ich ja schon eingangs erwähnt. Jedes Kapitel beginnt hier mit einem Auszug aus Myrtles eigenem Handbuch, in dem Fall die Grundlagen der Detektion. Und die Fachbegriffe oder besondere Accessoires ihrer Zeit, des viktorianischen Zeitalters, erläutert sie auf ihre besonders prägnante Art in Form einiger Fußnoten. Das ist immer ziemlich spaßig. Und natürlich befinden wir uns hier nicht im Sündenpfuhl von London. Wir bekommen dafür aber eine liebevolle Figurenzeichnung, die zwar die viktorianische Großkulisse außen vor lässt, aber genug Eigenheiten und Spezifikationen aufbietet, damit wir wissen, mit welchen Gesellschaftskonventionen wir es zu tun haben. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir die gleiche Historizität erfahren wie zum Beispiel Autoren wie Charles Dickens oder Conan Doyle oder Louis Stevenson, die im viktorianischen Zeitalter geschrieben haben und natürlich nochmal ganz anders auf ihren geschichtlichen Background oder das, was für sie Alltag war, eingehen konnten. Es ist ein bisschen abgespeckt, aber es ist deswegen trotzdem nicht billig gemacht. Ein gutes Buch lebt natürlich, zumindest was mich betrifft, von einer guten Figurenzeichnung. Also erstmal von der Atmosphäre und dann zweitens von einer guten Figurenzeichnung. Und da ist natürlich die Hauptfigur Myrtle selbst, die sowohl klug als auch witzig ist. Sie liest den ganzen Tag Toxikologie-Lehrbücher, verhört Verdächtige und tut das Einzige, was eine junge Dame von Format niemals tun sollte. Sie geht nach Einbruch der Dunkelheit allein nach draußen. Myrtle Hardcastle mag zwar nur ein 12-jähriges Mädchen sein, aber sie ist nicht der Typ, der tatenlos zusieht, wie erwachsene Männer eine Mordermittlung verpfuschen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, auch eine wichtige Figur, die immer wiederkehrend ist, denn es wird ja hier jetzt schon irgendwie die Figurenkonstellation aufgebaut, die wir auch in den nächsten Bänden dann vorführen. Und da ist natürlich die stets geduldige und ermutigende Ada Judson, die Gouvernante von Myrtle. Denn ihr Vater ist ja im Endeffekt, abgesehen davon, dass er Staatsanwalt ist, alleinerziehend. Und das gab es im viktorianischen Zeitalter noch nicht. Also hat man ihr einen Sidekick zur Verfügung gestellt mit dieser Ada Judson, der hervorragend gezeichnet ist auch. Und weitere besondere Erwähnung verdienen auch Mr. Blakeney. Das ist ein unterhaltsamer Anwalt in der Ausbildung und Köchin. Und tatsächlich ist ihr Beruf auch gleichzeitig der Name, mit dem sie von jedem bedacht wird. Also die Köchin heißt Köchin. Und die stellt im Laufe der Geschichte immer wieder auch ihre Stärke unter Beweis. Und es wäre falsch, die eigenwillige, schon genannte Katze Peony, der englische Begriff für Pfingstrose übrigens, nicht zu erwähnen, die in der Zwischenzeit von Myrtle adoptiert wird und bei den Ermittlungen tatsächlich tatkräftig mithilft. Aber jetzt nicht so in Form von einer sprechenden Katze oder einer telepathischen Katze. Peony wird hier als Haustier sehr gut gezeichnet und wenn Myrtle selbst Gespräche führt, dann richtet sie sie meistens auch an Peony und Peony miaut dann eben, wie es der Zufall so will, als Koinzidenz an der richtigen Stelle. Also in dieser Art hilft Peony eben mit. Und sie liefert sogar hier in diesem Buch den entscheidenden Hinweis, der Myrtle dann auf die Spur bringt. Aber das jetzt zu erläutern, das wäre zu weit gespoilert und das will ich hier nicht. Zu erwähnen ist noch, dass eben Elizabeth Banz 2021 mit diesem Buch den Edgar der Mystery Writers of America im Sektor Bestes Jugendbuch bekommen hat. Und das sollte eigentlich für euch alle Anreiz genug sein, damit ihr euch ins Abenteuer stürzen könnt. Ihr dürft mir schreiben, wie ihr zu Jugendbüchern steht, ob ihr Myrtle kennt und schon vielleicht gelesen habt. Was ihr überhaupt für Bücher liest, das würde mich auch interessieren. Schreibt mir das alles. Wenn ihr Interesse daran habt, mit mir in Kontakt zu treten, könnt ihr das auch per Mail tun. Und ihr könnt den Kanal bzw. den Podcast natürlich abonnieren. Das zeigt mir, dass ein Interesse von eurer Seite gegeben ist, dass es hier weitergeht, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dahin, gehabt euch wohl.